Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Ja, und da sind wir wieder mit der zweiten Juni-Folge und bei mir im Studio ist Christina Balbach. Hallo.
Hallo Brigitte.
Und wir hatten beim letzten Mal aufgehört mit deiner Drohung. Expect the unexpected. Also ich habe keine Ahnung, was du mir über Papua-Neuguinea heute erzählen wirst. Und du gibst einfach mal die Themen vor. Und ich frage dir Löcher in den Bauch, weil ich wahrscheinlich mir gar nicht vorstellen kann, was du da alles erlebt hast.
Also ich habe spannende Sachen dabei für heute. Wir können einmal durch Hanuabada gehen.
Okay, wo ist es? Was ist das?
Ein sehr eindrückliches und auch von den Bildern her ist es oft sehr bekannt, so ein Stelzendorf vor den Toren Port Moresbys, der Hauptstadt. Und was ich da so erlebt habe, dann, was ich auch gern erzählen würde, ist von den Begegnungen, die ich gemacht habe in einem Geflüchtetencamp, auch in Vororten von Port Moresby. Wir sind nämlich, das fand ich auch ganz spannend, mit dem Beauftragten für Geflüchteten-Themen der Bischofskonferenz. Der hat uns mal mitgenommen, einen halben Tag.
Okay. Der Bischofskonferenz von
Papua. Okay. Also die sitzen in Port Moresby und mit dem sind wir einfach mal mitgefahren, der Jörg Bödling, der Fotograf und ich. Und der hat uns mitgenommen wir waren in drei verschiedenen Geflüchteten-Camps, was ich auch sehr interessant fand.
Weil man auf Geflüchtete jetzt einfach da nicht wirklich kommt. Okay, ja, genau. Woher die geflohen sind, erzählst du uns dann noch?
Das erzähle ich. Und wir sprechen natürlich über die Betelnuss.
Den Namen kennt jeder. Ich habe keine Ahnung, was ist das und wofür braucht man die?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also, ja dann, los.
Mit was möchtest du anfangen?
Ja, die Betelnuss.
Fangen wir gleich mit der Betelnuss an. Ja, die Betelnuss ist verschiedenes. Die Betelnuss ist nette Ablenkung, Wirtschaftsfaktor, Tradition, Droge.
Okay, was macht die denn?
Die Betelnuss, ja. Die Betelnuss ist quasi die Nuss aus der Frucht der Betelpalme. Es gibt es ja auch nicht nur in Papua, es gibt es ja auch in anderen Ländern in Südostasien. Auch in Indien wird viel Betelnuss gekaut.
Aber was bewirkt das? Also ist eine Droge?
Ja, die ist so ein bisschen beruhigend, hat so ein bisschen eine Wirkung wie Alkohol, sagt man auch so. Mhm. Dass man ein bisschen runterkommt. Und Betelnuss, das kaut tatsächlich eigentlich, also man sieht es überall. Es ist der Faktor Nummer eins dieser Subsistenzwirtschaft. Also überall gibt es Betelnussstände im ganzen Land. Mit allem, was man dazu braucht, um es zu konsumieren.
So und, häufig wie Brauereien in Bayern.
Ja, mindestens. Aber man sieht tatsächlich auch Kinder oder Jugendliche auf jeden Fall auch schon Betelnuss kauen.
Und macht das abhängig?
Das macht abhängig, ja. Und gilt auch als krebserregend. Also das ist gar nicht die Betelnuss allein, sondern das bekommt man dann oft in Kombination mit der Frucht des Betelpfefferbaums. Das sieht aus wie so Kätzchen am Baum.
Also sonst bringst du mir immer Sachen mit, ne?
Ich muss dir gestehen, ich habe die Betelnuss nicht probiert, weil wir waren einfach jeden Tag unterwegs und ich kann das dann nicht gebrauchen, wenn ich so Block und Stift habe und ich denke, ich muss bei klarem Verstand sein.
Ja, klar.
Dann habe immer gedacht, vielleicht mache ich es am Ende noch, aber dann habe ich mich nicht getraut. Genau, Betelnuss plus Betelpfeffer, der ist so ein bisschen scharf wohl und da wird man leicht taub im Mund. Und das Ganze, also den Betelpfeffer, tunkt man dann einen Löschkalk.
Okay.
Das wird quasi aus Muschelschalen oder aus kaputten Korallen, also wird dann so erhitzt und dann abgelöscht und es ist so ein weißes Pulver. Und das zusammen ist dann die Kombi, die so ein bisschen, ja, ihre Wirkung entfaltet.
Macht.
Und dann werden auch die Stoffe herausgelöst, die dann auch dazu führen, dass der Speichel sich rot färbt. Und deswegen sieht man auch, wenn man Bilder googelt, vielleicht zu Papua, sieht man oft auch, dass die Zähne und Zahnfleisch und so ist alles sehr rot. Also es ist ganz rot gefärbt. Den chemischen Prozess dahinter müsste ich nochmal nachlesen.
Hast nicht hinterfragt, okay.
Aber das ist tatsächlich, macht jeder, hat jeder in seiner Tasche, wird überall verkauft und gekauft.
Und macht wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus oder ist also wirklich ein häufiges,
Wahnsinn,
ist tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor?
Total, total. die Zahlen müsste ich dir nachliefern.
Nein, Gott.
Aber ich dachte, wenn wir über Papua sprechen, dann müssen wir tatsächlich noch die Betelnuss anreißen, weil sie eben auch so allumfassend ist und ja tatsächlich auch ein Wirtschaftsfaktor.
Und weil man Menschen auf Fotos mit einem roten Mund sieht.
Überall.
Und jetzt wissen wir warum. Sehr spannend. Wenn wir jetzt bei den Fotos sind.
Naja, Fotos ist ein guter Übergang.
Genau. Mhm. Also man sieht, wenn man Papua-Neuguinea googelt, öfter mal Menschen, die irgendwie einen roten Mund haben. Und man sieht eine Stadt auf Stelzen, von der hast du auch eben erzählt. Was ist das für eine Stadt auf Stelzen?
Ja, das ist Hanuabada. Die Hirimotu, die Ethnie, die siedeln dort eigentlich schon sehr lange. Und das ist auch angestammtes Land. Und wenn man Port Moresby Google, die Hauptstadt, dann bekommt man immer wieder so dieselbe Perspektive als Bild angeboten. Im Hintergrund so ein bisschen, Skyscraper ist nicht der richtige Begriff. Ein paar Hochhäuser, die so signalisieren, das ist die Hauptstadt. Und davor ist dann immer dieses Stelzendorf abgebildet. War ja klar, dass dann der Jörg Bötling natürlich, unser Fotograf, auch dahin wollte.
Das heißt, ihr habt auch so ein Foto.
Mehr als einmal waren wir dort, weil
okay. Erzähl mehr.
Tageszeit und Wetter und Lichtverhältnisse müssen dann ja auch stimmen, damit dann auch wirklich das perfekte Bild rauskommt. Aber ich würde sagen, der Jörg hat es geschafft, auf jeden Fall.
Das Foto machen wir auf jeden Fall zu dieser Folge in die sozialen Medien rein, oder?
Muss mit
das
rein.
Das Siegerfoto.
Hanuabada. Und es sind sehr einfache Verhältnisse, unter denen die Menschen da leben, aber sie bestehen
so,
auch darauf.
Das ist kein Museumsdorf, sondern da leben die Menschen noch.
Das ist wirklich ein Dorf, also oder ein Siedlungsgebiet, ein Settlement, sagt man immer vor Ort. Teilweise sehr einfache oder auch schon prekäre Verhältnisse, würde ich sagen. Die Menschen selber sagen aber, es ist auf keinen Fall ein Slum. Das würden sie nie durchgehen lassen. Es ist ein ganz eine alteingesessene Siedlung, dieses Hanuabada.
Genau, der Begriff wäre mir jetzt zu diesem Bild, das sich mir jetzt in meinem Kopf auftut, auch nicht eingefallen, sondern eher Museumsdorf, sowas.
Nein, das ist wirklich belebt und auch sehr lebendig und es ist spannend, da mal reinzuspazieren. Wir waren mit dem Pfarrer dort, der hat uns mitgenommen, weil man kann da jetzt auch nicht so einfach reinlaufen. Das ist sehr dicht bebaut, ganz eng wohnen die Menschen da aneinander, haben ihre Häuser. Manchmal geht man dann rein, Riesenzimmer, ganz toll ausgestattet innen drin, also wirklich mit festen Wänden und Boden, aber alles auf wackeligen Stelzen gebaut und immer mal wieder bricht auch ein Haus ins Wasser. Und daneben ist dann vielleicht auch noch ein Schweinestall und man läuft nur auf Brücken, aber dazwischen sind große Lücken und Löcher. Ja, man muss aber wirklich gut aufpassen. Also wenn du durchfällst ins Wasser, das Wasser ist nicht das sauberste dort, aus verschiedenen Gründen und all die Abwässer der Menschen gehen ja auch dort rein. Spülwasser und auch Toilettengang, es wird alles sozusagen ins Meer dann unter die Häuser eingeleitet und das ist auch teilweise recht morsch. Also man muss schon gut schauen, wo man so hintritt.
Okay.
Aber es ist toll, da durchzugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Also die haben auch alle, die Männer haben ihre Jobs in der Stadt, die arbeiten oft als Securities irgendwo. Das ist ein ganz angesehener Job. Und Fischen natürlich ist ganz wichtig. Das tut jede Familie für den eigenen Lebensunterhalt. Und wenn man dann quasi von den Stelzen aufs Festland geht, ist dann auch die Wasserversorgung. Da haben die Familien sich teilweise einfach selber Zugang dann verschafft zur staatlichen Wasserleitung. Genau. Und so funktioniert da das Leben in Hanuabada. Und die Familien leben natürlich sehr mit Wind, Wasser, Wellen, dem Wetter, weil sie über dem Meer leben.
Genau, die sind weniger betroffen dann, oder?
Ja, sie bekommen aber auch mehr mit tatsächlich. Also wir hatten da schon auch über das Meer gesprochen und ob die Menschen eine Veränderung wahrnehmen. Und das haben sie mir schon bestätigt. Also, dass das Wasser einfach höher kommt als früher. Vor allem auch zur sogenannten King Tide. Das ist so diese Höhepunktflut, die einmal im Jahr dann kommt. So
Springflut,
Dezember oder Januar rum ist es wohl immer. Und da kommt das Wasser wirklich sehr hoch. Die Stelzen, das ist alles von Hand gebaut. Muss quasi Wellen und Wind schon standhalten. Und da fürchten manche schon auch, wie sich das wohl in der Zukunft entwickelt, ne? Wenn die See rauer wird.
Wie tief ist das Wasser da? Also wie lang sind diese Stelzen? Ist das jetzt irgendwie so Hafentiefe oder geht es da schon richtig runter? Also ist das ein Stück vorgelagert vom Land oder ist das so direkt vor der Küste?
Je nachdem, wo man wohnt. Wenn man nah am Land wohnt, dann
also
geht es nicht weit
rein.
Also
man kann im Prinzip vom Land auf so eine Brücke gehen und dann ist man in diesem Ort.
Und dann öffnet sich das Dorf.
Mhm. Ah, okay. Und dann geht es natürlich auch runter. Und je weiter man draußen ist, desto länger die Stelzen.
Genau. Und manche wohnen doch recht weit draußen. Und man hat dann sein Boot so am Haus dran. Und
klingt eigentlich ziemlich schick.
Es klingt auch irgendwie romantisch, ja. Aber es ist tatsächlich so, die Menschen da haben nicht viel. Die leben ihr Leben. Die gucken, wie sie es irgendwie hinkriegen zwischen Fisch fangen, verkaufen und vielleicht doch einen kleinen Job in der Stadt. Und die Mehrheit ist jetzt sozial auch nicht besonders hochgestellt, hat der Pfarrer uns erzählt, dann der Father Justin. Ist auch nicht so leicht mit Schule natürlich, weil in Papua-Neuguinea ist keine Schulpflicht.
Ah, okay.
Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Es liegt immer so ein bisschen auch an den Familien, an den Familienverhältnissen, auch an den Pfarreien oft zu gucken, wer sollte nochmal dazu angehalten werden, in die Schule zu kommen, welcher Familie muss man vielleicht auch helfen, um diese ganzen Schulgebühren bezahlen zu können, wie kann das alles funktionieren. Und der Pfarrer sagt, in Hanua Bada muss er natürlich auch immer so ein bisschen schauen, dass alle dabei bleiben und kennt aber alle sehr gut und kümmert sich da auch.
Und eigentlich ist es trotzdem irgendwie so diese traditionelle Lebensweise. Ich finde das völlig faszinierend, was du da erzählst.
Ja, ist es auch. Das sind auch die.
Die würden da wahrscheinlich auch nie wegziehen wollen, oder?
Auf gar keinen Fall.
Und du hast da ganz viele Leute gesprochen. Wer ist denn dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Tatsächlich, das war ein Glücksfall, habe ich eine junge Frau getroffen. Die hat dann gleich in perfektem Englisch mit mir gesprochen. Und dann kam nach und nach raus, also die Roberta Hini ist es, dass sie Mutter von drei Kindern vor ein paar Jahren beim Weltklimagipfel war in Bonn und dort für Papua-Neuguinea sprechen durfte.
Okay.
Also es war so eine ganz typische Zufallsbegegnung. Es war jetzt auch nichts, wovon mir der Pfarrer erzählt hatte, dass ich die dort treffen könnte. Es war einfach nur Glück.
Ja.
Und das ist für jeden Reporter natürlich ein Traum. Das war ganz spannend, mit ihr zu sprechen, weil sie natürlich auch so ein bisschen Hanua Bada eine Zeit lang verlassen hatte. Sie hat an der besten Uni des Landes, an der Divine Word University der Steiler, Missionare in Medeng.
Also in der Universität der Steiler.
Genau.
Okay.
Studieren können und hat dann von dem Stipendium gelesen der Vereinten Nationen, dass man zum Weltklimagipfel fahren könne, wenn man eine Geschichte abliefert, sozusagen zu dem Thema Klimawandel im weitesten Sinne. Mhm. Dann hat sie sich gedacht, ja, dann schreibe ich doch einfach über mein Viertel, über Hanua Bada und wie wir den Klimawandel spüren und wie wir hier leben, unter welchen Bedingungen. Plastik wird angeschwemmt vom Meer raus unter die Stelzen. Plastik wird bei Regen aus dem Land rausgespült unter unsere Stelzen. Wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Welches Bewusstsein wollen wir dafür entwickeln? Und darüber hat sie geschrieben, eine Arbeit, und hat die eingereicht und hat das Stipendium bekommen und ist dann, da war sie schon schwanger, nach Bonn geflogen und war da 3 Wochen mit dabei und durfte für ihr Land sprechen.
Ja, Wahnsinn. Also eine Frau, die mal da rausgekommen ist, aber auch wieder dahin gegangen ist.
Sie ist wieder dahin gegangen. Sie ist so ein bisschen, momentan ist sie einfach total beschäftigt mit ihren kleinen Kindern, ja, und hat da viel zu tun. Aber sie sagt, sie hat es immer noch im Kopf und jeden Tag sieht sie auch die Vermüllung und diesen wahnsinnigen Plastikmüll und denkt sich, man müsste doch viel mehr dagegen tun. Und sagt, sie hat es immer im Kopf. Ja, wer weiß, was mal kommt, ob sie da wieder ein bisschen angreifen mag. Also es war ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, und wir haben in der letzten Folge irgendwas gehabt mit Tradition trifft Moderne. Und jetzt hast du hier Tradition, eben diese traditionelle Bauweise, und trifft dann dieses moderne Plastik. Wieder mal zwei Welten, die da aufeinander clashen.
Ja, und auch eben zu sehen, dass es Leute gibt, die denken, ja, wollen wir so leben? Wollen wir den Plastikmüll einsammeln? Wollen wir irgendwas anderes damit tun? Lassen wir das einfach liegen? Also selbst da gehen die Meinungen in der Gemeinschaft inzwischen auseinander. Und sie hat das Gefühl, sie muss die ältere Generation so ein bisschen mitnehmen vielleicht, dass die umdenken und dass man sich überlegt, was machen wir mit diesem großen Müllproblem? So wollen wir doch eigentlich hier nicht leben.
Aber gerade so zu diesem Thema Umwelt, Umweltverschmutzung, Klimawandel wollen wir ja nochmal eine eigene Folge machen. Denn da gibt es ja gerade in Ozeanien eine Menge drüber zu erzählen.
Das trägt auf jeden Fall eine eigene Folge. Ich glaube auch, da können wir nochmal...
Das verschießen wir unser Pulver jetzt noch nicht.
Tiefer einsteigen.
Aber wir nehmen dieses Bild mit von einem traditionellen Dorf, das auf Plastik schwimmt. Das Bild ist trotzdem schön geworden vom Jörg.
Das ohne ist herrlich. Plastik. Es ist wunderschön.
Ich bin sehr gespannt drauf. Das dritte Thema, das du jetzt in die Runde geworfen hast, Expect the Unexpected, Flüchtlinge.
Mhm.
Du hast ja eben am Anfang gesagt, dass ihr da rumgefahren seid und mehrere Flüchtlingscamps besucht habt. Aber was mich interessiert ist, wo kommen denn diese Leute überhaupt her?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das hat uns dann auch so gefunden und hat uns auch überrascht, weil das ist nicht das Erste, das man im Kopf hat, wenn man an Papua-Neuguinea denkt. Ne? Denkt man nicht gleich an geflüchteten Camps oder Menschen, die...
Ja, dass die Leute auf gepackten Koffern sitzen.
Eine Fluchtgeschichte haben und so weiter, genau. Und wir sind dann da mit diesem Team der Bischofskonferenz rausgefahren aus Port Moresby, aus der Hauptstadt. Und es gibt tatsächlich mehrere... geflüchteten Camps an den Stadträndern, auch darunter ein ganz großes. Die haben dann manchmal so klingende Namen wie Rainbow. Das Rainbow Settlement zum Beispiel ist ein bekanntes Geflüchtetencamp. Und zwar sind da Familien aus Westpapua, aus dem westlichen Teil der Insel Neuguinea. Ah. Und zwar seit Generationen teilweise.
Also es gibt Neuguinea und der westliche Teil gehört offiziell zu Indonesien und dann ist da ja echt so eine Brachialgrenze sozusagen in der Mitte dadurch und der östliche Teil ist Papua-Neuguinea.
Genau.
Und beides liegt nördlich von Australien, für alle, die die Länderinfos beim letzten Mal verpasst haben.
Ja. Und die Grenze ist natürlich auch wieder so eine mit dem Lineal gezogene Grenze aufgrund der kolonialen Vergangenheit. Und der Westen Neuguineas wurde tatsächlich in den 60er Jahren von, also war ja mal niederländische Kolonie und wurde dann von Indonesien annektiert, dieser Teil. Und viele Menschen damals waren auch mutig, haben sich dagegen ausgesprochen, waren auch als Aktivisten unterwegs und mussten dann fliehen, um nicht bedroht zu sein. Und haben gesagt, wir sind New Guinea und unter diesen Umständen können wir hier nicht bleiben in unserer Heimat. Und sind dann nach Papua-Neuguinea geflohen. Soweit ich das weiß, sind die größten Ansammlungen dieser geflohenen Familien aus Westpapua eben in diesen Vororten von Port Moresby.
Und das war in den 60er, 70er Jahren.
Ja.
Und die sind immer noch da.
Ja, das teilweise seit Generationen bis heute. Ich meine, das ist...
Ich meine, dass sie noch da sind, okay, aber ich meine, dass sie immer noch... in einem Flüchtlingscamp sind.
Ja, die Geschichte teilen ja viele Geflüchtete weltweit. Ne? Also wenn man sieht, die Syrer im Libanon, in der BK-Ebene, auch lange jetzt schon in ihren Zelten. Wenn man von Generationen spricht, palästinensische Geflüchtete zum Beispiel im Libanon, auch seit Generationen, auch nicht vollständig integriert und auch nicht mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die Gesellschaft. Und dasselbe haben wir hier auch in Papua-Neuguinea. Das sind Familien, die nicht auf demselben gesellschaftlichen Niveau angekommen sind, die nicht die gleichen Rechte haben, auch nicht vor dem Gesetz, folglich auch nicht den gleichen Zugang zu Jobs oder Bildungsmöglichkeiten für die Kinder. Da war die Situation tatsächlich teilweise sehr dramatisch. Also es sind einfachste zusammengezimmerte Hütten, manche auch nur unter Plastikplanen. Und wenn man denkt, seit wie vielen Jahren das dann so ist. Kleine Kinder, die dann auch nicht die Schule besuchen. Das war sehr interessant, mit diesen Leuten zu sprechen. Ein Mann hat mir auch erzählt, er hat sich gegen die indonesische Regierung ausgesprochen. Der musste tatsächlich in der Nacht-und-Nebel-Aktion dann auch fliehen. Und diese Familien bleiben aber in ihren Gemeinschaften als Westpapua. Und der Staat hat das Seine dazu getan, dass sie einfach auch nie wirklich angekommen sind und so unter diesen Umständen in ihren Gemeinschaften leben müssen.
Was macht Kirche da?
Die Kirche ist dort. Es gibt ja einen Migration Desk der Bischofskonferenz auch. Die sind immer wieder da und gucken, wie geht's den Leuten? Kommen sie zurecht? Weil es ist ja auch immer so eine Frage wie mit Wasserversorgung, Abwasserversorgung, Strom. Die sind da teilweise sehr findig und organisieren sich da selber, sammeln dann auch Geld ein, also teilen sich Stromanschlüsse tatsächlich auch teilweise offiziell. Jeder bezahlt das Seine dazu und so weiter. Aber es geht eben auch meistens um diese Themen Gesundheit, Bildung für die Kinder in die Schule zu bringen und finanzielle Unterstützung da auch möglich zu machen, wenn es jetzt zum Beispiel um Schuluniform oder Hefte oder überhaupt Einschreibungsgebühr für die Schule oder sowas, wenn das vonnöten ist.
Also die Menschen, die geflüchtet sind nach Papua-Neuguinea, kommen im Prinzip aus dem Nachbarland oder?
Nicht nur.
Ah, okay.
Nicht nur. Es gibt tatsächlich auch Menschen aus anderen Teilen der Welt. Da gibt es so einen sehr umstrittenen Flüchtlingsdeal, von dem wissen viele gar nicht. Und zwar hat die australische Regierung auch Geld gezahlt an Papua-Neuguinea, um Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Die kommen aus Indonesien, aus Vietnam oder Sri Lanka zum Beispiel, versuchen nach Australien zu gelangen und dürfen da auch gar nicht an Land, sondern werden dann direkt nach Papua gebracht oder sogar auf Inseln. Also ich glaube, auf der Insel Manus gibt es tatsächlich ein Geflüchtetencamp, also so eine Art Lager, und auch auf Nauru gibt es Geflüchtete. Also so ein Deal kommt uns ja vielleicht bekannt vor.
Genau. Die Türkei von Australien sozusagen?
Ja, wenn man so möchte, ja. Soweit ich weiß, ist dieser Deal nicht mehr in Kraft. Der wurde dann beendet. Aber sagt auch viel aus über die Beziehung natürlich des großen Commonwealth-Nachbarn Australien zum deutlich kleineren Papua-Neuguinea, das natürlich auch da immer in einer gewissen Abhängigkeit ist, auch durch die Vorgeschichte. Na, Australien hat ja lange Zeit vor der Unabhängigkeit Papua-Neuguinea auch verwaltet und dann wohl auch in den letzten Jahren dazu missbraucht, um hier per Deal dann Geflüchtete unterbringen zu lassen.
Also der Deal ist vorbei, aber die Leute hängen weiterhin auf diesen Inseln fest.
Ich habe kürzlich mal nachgelesen, es gibt immer noch Hunderte von Menschen, die da irgendwo festhängen, ohne Status und jetzt auch nicht so genau wissen, wo sie dann hingelangen. Ja.
Boah, Wahnsinn. Also ganz andere Einblicke in ein Land, von dem ich so gar keine Ahnung habe. Wenn du jetzt mal, wie lange warst du da? 3 Wochen, gell?
3 Wochen. Ich überlege gerade, haben wir auch über die schönen Seiten gesprochen?
Nee, eigentlich nicht.
Diese wunderbare Natur und über die Vögel und über die Pflanzen. Das ist natürlich alles so intensiv und reich, auch von den Farben. Das ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich wieder hier angekommen bin. Da bin ich gelandet und saß in der S-Bahn nach Hause und dachte, wer hat die ganzen Farben rausgezogen aus allem? Und tatsächlich haben der Jörg und ich auch immer wieder, wir hatten dann eine Pflanzenbestimmungs-App und eine Vogelstimmenbestimmungs-App, weil wir die ganze Zeit wissen wollten, was ist das jetzt? Und dies und jenes, die Partner fanden das ganz lustig, wenn wir abends immer noch, wenn wir mal Zeit hatten, noch kurz schauen mussten, was da alles so blüht.
Da gibt es doch so eine ganz ekelhaft stinkende Pflanze, oder? Ist das nicht in Papua?
Die nur ganz selten blüht, oder? Ja. Nee, wie war das nochmal? Nee, die haben wir jetzt auch.
Es gibt
nicht gesehen.
So ein Pixie-Buch, das mein Sohn hatte, da ging es darum. Mm. Aber wie die heißt, weiß ich auch nicht.
Aber ich habe tatsächlich kanadischen Holunder gefunden.
Kanadischen?
Kanadischen
wie
Holunder.
Wie kommt der dahin?
Das ist jetzt die Frage.
Ein Paradiesvogel hat eine Holunderbeere in Kanada gefressen.
Oder es hat halt auch schon wieder mit endemischen Arten und Globalisierung zu tun.
Wer weiß, wer weiß.
Nächstes Thema.
Wenn du jetzt so dran zurückdenkst, ich glaube, das war deine weiteste Reise. Viel weiter geht ja auch gar nicht, oder?
Das stimmt. Viel weiter geht nicht. Das ist tatsächlich das Projektland, das am weitesten weg ist von Mission München, ja.
Welches Gefühl bleibt da so in dir zurück?
Es war wahnsinnig vielfältig. Es war spannend. Man weiß immer nie, was am anderen Tag kommt, aber das würden die Kollegen für ihre Reisen sicherlich genauso sagen. Das Thema hat man ja immer, wenn man auf Reisen ist. Expect the unexpected. Wobei wir tatsächlich, da fällt mir dazu ein, wir wollten ja eigentlich noch einen Partner besuchen auf der Insel New Britain, den Bischof Rochus Tatamai, einen langjährigen Partner von Mission München, der auch als Gast kommen wird, als Ehrengast im Oktober. Das sollte unsere letzte Station werden und die konnten wir dann nicht mehr antreten, weil dann Kerosin knapp wurde für die Flugzeuge. Also das ist auch ein Thema, das man immer wieder hat.
Okay.
Reisemittel Nummer 1 ist ja das Flugzeug, ne? Weil es gibt wenig Straßen. Und diese kleinen Flieger und immer mal wieder ist Kerosin knapp, dann kann ein Flieger doch nicht starten oder später oder am anderen Tag. Und in dem Fall war in Rabaul, wo wir hin sollten, waren die Löcher in der Landebahn zu tief geworden. Und es gab kein Kerosin mehr. Folglich wurde der Flug auf unbestimmte Zeit verschoben und wir hatten dann de facto am Ende nicht mehr genügend Tage übrig, um dann irgendwie noch dahin zu kommen, was ich sehr bedauert habe, weil das wäre, glaube ich, auch sehr spannend gewesen. Nur unsere Koffer sind sehr wohl hingekommen.
Oh nein. Wo sind sie heute?
Die kamen tatsächlich, wir haben schon die Hoffnung aufgegeben, aber sie kamen zurück durch natürlich den Einsatz von Sister Daisy.
Nein, Sister Daisy aus der letzten Folge. Was hat sie getan, um deine Schmutzwäsche nach Deutschland zu schicken?
Tatsächlich haben wir schon die Hoffnung aufgegeben. Die Koffer waren weg. Für uns gab es kein Nachkommen mehr und wir wussten, in 3 Tagen müssen wir zurück. Und das Schlimme war, ich hatte tatsächlich schon 2 vollgeschriebene Blöcke im Koffer.
Oh nein.
Ja, Anfängerfehler. Ne?
Wieso?
Hätte ich nie in den Koffer packen dürfen.
Ach so, ins Handgepäck.
Muss man am Körper tragen.
Okay.
Hat der Jörg Bütling mir dann noch ein paar Mal gesagt. Schöne Grüße nach Hamburg, Jörg. Ich hatte wirklich Ängste um meine Blöcke, aber sie kamen dann wieder. Und zwar, weil der Bischof von WeWack, der Joe Roschinski, den ich kennengelernt habe, der hat sich noch für uns eingesetzt. Und am Ende hat die Sister Daisy mit Ern Eugenie das Ding gedreht, tough wie sie ist. Das ist ein schöner Bogen jetzt, ne? Sister Daisy macht's möglich, tatsächlich. Und die Koffer kamen. Es waren, glaube ich, 2 Stunden, bevor wir zum Flughafen mussten.
Nein, ja. Ihr habt sie dort noch zurückbekommen. Mhm. Wie cool ist das denn?
Danke an Sister Daisy.
Ja.
Thank you, True, sagt man im Jobbesinn. Thank you, True.
Okay. Das war jetzt ein richtig schöner Bogen, der sich nochmal angeknüpft hat an die erste Folge. Wir hören aber noch mehr aus Papua-Neuguinea, wahrscheinlich im Oktober, wenn dann auch die Gäste da sind. Also Schwester Daisy hat es geschafft. Sehen wir die eigentlich im Oktober auch?
Die kommt im Oktober, da freue ich mich total drauf. Und natürlich noch andere spannende Partnerinnen und Partner. Und ich werde einen auf jeden Fall auch mitbringen.
Echt cool.
Mhm.
Wen?
Das ist der Pater Arnold Schmidt. Es ist ein Marianne Hiller.
Klingt so, als würde er Deutsch sprechen?
Ein gebürtiger Unterfranke, aber seit mehr als 20 Jahren in Papua. Der kennt sich total gut aus zum Thema Bildungschancen. Und dann werden wir die Rosa Koyan empfangen, die Umweltaktivistin.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir noch vertiefen werden.
Und es wird uns besuchen die Sister Thekla Gamok, die die Frauenhäuser unter sich hat in Papua-Neuguinea. Und als Ehrengast haben wir noch den Bischof Rochus Tatamai, zu dem wir ja nicht kommen konnten. Der wird aber hoffentlich zu uns kommen im Oktober.
Wenn und hoffentlich auch mit Gepäck.
Mit Gepäck und genügend Kerosin wird er es schaffen. Und dann sind alle Gäste unterwegs in den bayerischen Diözesen und im Bistum Speyer und erzählen von ihrer Arbeit. Und in Würzburg ist ja dann dieses Jahr der große Abschluss des Weltmissionsmonats und dann werden wir noch viel, viel mehr über Papua-Neuguinea wissen als vorher.
Ich bin so gespannt. Eine Welt, die ganz weit weg ist in jeder Beziehung. Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Verabschieden uns für diesmal. Eure
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.